Die Hintergrundgeschichte des Ganzen zieht sich tatsächlich schon ein paar Jahre durch das Verlagsprogramm vom Ventilverlag, aber auch durch mein persönliches Interessengebiet. Ich hatte vor vielen Jahren mal für den Verlag ein Buch angeboten bekommen, das hieß Die Heebie-Jeebies in CBGBs von Stephen Lee Bieber, einem amerikanischen Musikjournalisten, der darin versucht hat herauszuarbeiten, inwieweit der frühe amerikanische Punk von jüdischen Protagonisten geprägt ist und was das wiederum für die Musik heißt oder wie sich bestimmte Spuren darin wiederfinden. Und wir haben das Buch damals auf Deutsch rausgebracht, fanden es als Materialsammlung ganz spannend, aber uns heißt in dem Fall mir und 2, 3 Forscherkollegen, die sich auch mit dem Thema jüdische Identität und Popkultur beschäftigt haben, uns hat einiges in diesem Buch nicht gereicht, sozusagen an Tiefe, die man mit dem Thema ja auch verbinden kann, und haben dann angefangen, uns ja in 2 wissenschaftlichen Tagungen letztendlich mit diesem ganzen Themenkomplex jüdische Identität, Popkultur, Subkultur und wie das alles zusammenhängt, auseinanderzusetzen. Daraus ist dann auch ein Buch entstanden, das ist vor mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Jahren erschienen. We Are Ugly, But We Have The Music hieß das, ein Sammelband, wo die Beiträge der Tagung letztendlich drin versammelt waren. Und ich habe mich dann immer noch weiter auch mit dem Thema beschäftigt und immer mal wieder kleinere Sachen dazu gelesen, geschrieben und so weiter. Und irgendwann angefangen, das dann mal alles zu bündeln und zu sammeln. Und das ist jetzt in diesem Buch, was jetzt gerade zur Buchmesse erschienen ist, ja, passiert, dass alles mal zusammengetragen worden ist von mir, was ich da so in den letzten Jahren zu mir angelesen habe sozusagen.
Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht so ein bisschen begrifflich um das Thema kreisen, um das es geht, also wurzellose Kosmopoliten. Das ist der Titel des Buches und im Untertitel ist zu lesen, dass es um jüdische Popkultur geht. 3 Namen, die ich jetzt mal so ein bisschen rausgreifen würde, um die es geht, sind zum Beispiel das Black Ox Orchestra, Paul Celan ist zu lesen und Theodor Herzl, wo ich jetzt erstmal intuitiv sagen würde, das sind 3 Beispiele, die jetzt unterschiedlicher nicht sein könnten und du fandest die trotzdem jetzt unter dem Titel jüdische Popkultur. Also vielleicht erstmal sozusagen diesen einen Begriff rauszugreifen. Was ist das Popkulturelle an so unterschiedlichen Leuten?
Na, das Popkulturelle an Theodor Herzl ist natürlich schwierig herauszuarbeiten, aber darum ging es mir jetzt bei diesem Beispiel auch nicht. Mir ging es eher darum zu schauen, wie sich in der jüdischen Popkultur der Gegenwart, wozu ich dann jetzt auch das Black Ox Orchestra zählen würde, bestimmte Themen wiederfinden, die sich als Themenstrang schon ganz lange in der jüdischen Kulturgeschichte finden, nämlich bei Paul Celan zum Beispiel oder Theodor Herzl, und wie sich das wiederum, was dort verhandelt wurde, an Themen, aber auch an Motiven und so weiter, die an bestimmte Themen gekoppelt sind, wie sich das in der Popkultur wiederfindet. Und am Beispiel des Black Ox Orchester kann man das, glaube ich, ganz gut zeigen, wenn man dann auf den 2. Begriff vielleicht schon mal kommt, der im Titel ja vorkommt, nämlich dieses Luftmenschenbild. Weil das ist was, was diese 3 Menschen oder diese 3 Künstler vielleicht am ehesten vereint. Diese Idee des Luftmenschen, wenn ich dazu jetzt mal ein bisschen ausholen kann, weil das in dem Buch eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Der Luftmensch ist ein Bild aus der jüdischen Kulturgeschichte, was so im 18. Jahrhundert aufgekommen ist, wo es darum ging, dass ja letztendlich Juden aus Osteuropa, die mehr oder weniger in sehr prekären Arbeitsverhältnissen gelebt haben, keinen festen Wohnsitz hatten, von der Hand in den Mund gelebt haben, sozusagen herumgewandert sind. Und die wurden dann irgendwann als Luftmenschen bezeichnet, haben sich auch selber so bezeichnet, worin dann einerseits der Vorwurf der Heimatlosigkeit gesteckt hat, so eine antisemitische Anfeindung, ihr wurzellosen Juden, ihr habt sozusagen keinen Ort für euch, aber gleichzeitig im Selbstverständnis oder in der Selbstdefinition von jüdischen Künstlern dieser Zeit in diesem Bild des Luftmenschen auch was drin gesteckt hat, wo eine gewisse Form von Freiheit drin gesteckt hat, was sich dann zum Beispiel in den Bildern von Marc Chagall wiedergespiegelt hat, der ja sehr viele über dem Städtel schwebende Juden gezeichnet hat und gemalt hat in seinen Aquarellen, die sich sozusagen über diese prekären Verhältnisse erheben und im Schweben sozusagen eine Freiheit erleben. Und dieses Bild des Luftmenschen ist was, was dann auch bei Theodor Herzl in einigen seiner Erzählungen, also weniger in seinem theoretischen Werk, aber in einigen seiner literarischen Texte eine Rolle gespielt hat und auch bei Paul Celan eben auftaucht, wo dann in beiden Fällen so eine gewisse Form der Hoffnung, sich den antisemitischen Anfeindungen durch das utopische Erheben in die Luft entziehen zu können. Und dieses Bild des Luftmenschen wiederum, und damit schließe ich jetzt meinen großen Kreis, das ist was, was ich dann auch in der jüdischen Popkultur der Gegenwart wiederfinde. Nämlich zum Beispiel beim Black Ox Orchester, die mit dieser Idee in einigen Songs spielen. Und eben nicht nur bei denen, sondern auch, keine Ahnung, bei Musikern wie den Beastie Boys gibt es plötzlich solche Motive des Schwebenden und des sich vom Boden Erhebenden. Und das fand ich ganz spannend, dass ich eben bestimmte Motivketten einfach bis in die Popkultur ziehen, die an bestimmte Themenstränge gekoppelt sind, wie zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Antisemitismus. Und das ist letztendlich das, worum es mir ging und was ich versucht habe, in der Popkultur, aber auch in der, wenn man so will, Hochkultur der jüdischen Kulturgeschichte herauszuarbeiten.
Du hast jetzt mit den Luftmenschen schon so ein Motiv angesprochen, das sich vielleicht so ein bisschen durchzieht durch verschiedene Protagonisten der jüdischen Popkultur. Diese Frage würde ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen andersrum aufziehen. Also die Frage, was ist eigentlich das genuin Jüdische, wenn man von jüdischer Popkultur spricht? Denn ich denke, vielleicht ist ja so ein Begriff auch so ein bisschen fragwürdig, wenn man jetzt irgendwie so davon ausgeht, okay, es gibt Juden, die Popmusik machen, die vielleicht nebenbei auch Juden sind, aber das, was sie machen, ist vielleicht erstmal nur Popmusik oder Popkultur. Also wenn es sich tatsächlich um jüdische Popkultur handelt, dann müsste da ja ein jüdisches Selbstverständnis da auch in der Musik selber mit eine Rolle spielen. Also inwiefern ist das der Fall bei den Protagonisten, mit denen du dich da auseinandergesetzt hast?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Feld, ne? Also ich habe keine Lust, jemandem, der vielleicht irgendwie einen jüdischen Background hat, dem das völlig wurscht ist und dem, für den das auch im Selbstverständnis keine Rolle spielt, dem jetzt irgendwie was aufzuoktroyieren und zu sagen, du hast aber sozusagen bestimmte jüdische Motive in deiner Musik oder was auch immer. Darum ging es mir nicht. Also ich habe mich schon ausschließlich mit Musikern und anderen Künstlern beschäftigt, die sich auch mit ihrer jüdischen Identität mehr oder weniger beschäftigt haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Beim Black Ox Orchester ist es ja allein schon zum Beispiel dadurch, dass sie auf Jiddisch singen, gibt es ja einen ganz starken Bezug zu jüdischen Traditionen, zum eigenen jüdischen Selbstverständnis, zur eigenen jüdischen Identität. Aber auch die anderen Künstler, die ich in dem Buch untersuche, haben an der einen oder anderen Stelle sich mit jüdischer Identität auseinandergesetzt. Und davon ausgehend versuche ich sozusagen dann diese Motivketten herauszuarbeiten und zu schauen, wo sich denn bestimmte Bilder wiederfinden an Stellen, wo es vielleicht nicht explizit um jüdische Identität geht, aber wo dann vielleicht über diesen Link, dass sich zum Beispiel, keine Ahnung, so Musiker wie Chilly Gonzalez, der sich ja nie so explizit als jüdischer Musiker verstanden hat, aber in Interviews zum Beispiel immer wieder auf seinen jüdischen Background und auf das Außenseitertum und so weiter eingeht, dass der wiederum in seiner Musik auch bestimmte Motive hat, die sich mit jüdischer Kultur beschäftigen, in Songs, in denen es aber jetzt gar nicht explizit um das Judentum oder jüdische Identität geht. Das ist eigentlich das, wie ich dann versucht habe, daran zu gehen. Also eben niemandem sozusagen die Identität aufzuzwingen, sondern an Stellen zu schauen, wo sich Musiker tatsächlich auch mit Fragen von Identität vielleicht auseinandersetzen.
Also wir haben jetzt so ein bisschen die Schlagworte, sagen wir noch ein bisschen begrifflich genauer genommen, um die es geht. Also Popkultur auf der einen Seite, das genuine Jüdische daran auf der anderen Seite. Jetzt wird es bei dir nochmal expliziert. Du sprichst von Radical Jewish Culture oder von radikaler jüdischer Popkultur. Das ist ja nochmal eine Spezifizierung. Das heißt, es handelt sich um radikale Kultur. Was ist das Radikale an den Protagonisten, um die es da in dem Buch geht?
Na, dieser Begriff der Radical Jewish Culture, der ist ja nicht von mir, der stammt ja von John Zorn, einem New Yorker Saxophonisten, der versucht hat, eine bestimmte Form von musikalischer Radikalität mit dem Judentum zusammenzubringen, also sich irgendwie zu lösen von dem, was man vielleicht gemeinhin mit jüdischer Musik verbindet, vielleicht so ein Wohlfühlklezmer oder sowas in der Art, womit er wenig zu tun haben wollte, sondern tatsächlich so eine Form von anderer vielleicht jüdischer Tradition, die sich vielleicht eher aus einem radikalen Gestus herausspeist, aus irgendwelchen Avantgarde-Bewegungen, aus dem Free Jazz kommt und so weiter. Und die Protagonisten, die ich untersuche, sind natürlich nicht alle gleich radikal. Es sind ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen an jüdische Identität, die die Musiker und anderen Künstler hier vereint. Aber was sie vielleicht vereint, ist ein gewisser Gestus der Auseinandersetzung mit der sie umgebenden Gesellschaft und dem Versuch, sich einerseits von dieser abzugrenzen oder bestimmte problematische Mechanismen, die meistens mit Identitätsfragen, mit Zuschreibungen, mit Antisemitismus zu tun haben, die aufzuzeigen, auch in der Musik, aber auch in Interviews und so weiter, und sich damit auseinanderzusetzen und dem auch was entgegenzusetzen. Nämlich vielleicht eine Form von Popkultur, die auf unterschiedliche Weise radikal sein kann. Einerseits vielleicht über inhaltliche Fragen, über Texte. Das findet sich zum Beispiel bei Bands, ja, zum dritten Mal bei dem Black Ox Orchester, die sich in den Texten zum Beispiel auch ganz explizit auf eine gewisse Form von Kulturgeschichte des, ja, auf jüdische Kommunisten, auf Anarchisten beziehen, also auf tatsächlich eine politisch radikale Kulturgeschichte. Und andere Musiker haben vielleicht diese Radikalität eher im musikalischen Material drin verpackt, wie das eben bei John Zorn dann zum Beispiel der Fall ist.
Du hast jetzt schon mehrmals so erwähnt, dass in jüdischer Popkultur oder bei den Protagonisten, mit denen du dich auseinandersetzt, dass es da eine Auseinandersetzung Auseinandersetzung gibt mit Antisemitismus oder wo vielleicht diese Protagonisten ja auch selber sozusagen erst sozusagen mit ihrem Jüdischsein konfrontiert werden durch antisemitische Zuschreibung. Und eine dieser Zuschreibungen, das hast du ja auch schon erwähnt, die steckt eben in dem Titel Wurzellose Kosmopoliten. So hat ja Stalin die sowjetischen Juden genannt. Und dieser Begriff findet jetzt in der radikalen jüdischen Popkultur eine Umdeutung. Inwiefern wird da innerhalb dieser jüdischen Popkultur also bewusst mit antisemitischen Klischees umgegangen, vielleicht auch gespielt, umgedeutet?
Ja, dieser Begriff, der eben, wie du schon gesagt hast, von Stalin kommt, ist eins von vielen Beispielen, wo jüdische Musiker sich bestimmte Zuschreibungen angeeignet haben und vielleicht auf eine gewisse Weise positiv oder für sich produktiv umgedeutet haben. Also in dem Fall hat zum Beispiel der auch mit John Zorn assoziierte Gitarrist Marc Ribot aus New York sich diese Idee des wurzellosen Kosmopoliten als Albumtitel gewählt und letztendlich auf dem Album versucht, so eine Art positiven Aspekte des Wurzellossein, nämlich die Freiheit sozusagen und eben das Kosmopolitische als einen positiven Aspekt des Lebens irgendwie umzudeuten. Und ganz ähnlich ist es zum Beispiel auch mit diesem Begriff des Luftmenschen, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, der ja auch zwar aus einem jüdischen Background kommt, also einen Ursprung in der jüdischen oder in der jiddischen Literatur Osteuropas hat, aber dann relativ schnell eben auch angeeignet wurde als Vorwurf, als antisemitischer Vorwurf an die Juden. Ne, da steckt ja auch drin, dass in diesem Wurzellossein und dem Heimatlossein, dass man sozusagen in dem Land, in dem man als Jude lebt, in der Diaspora ja nur Gast ist und sozusagen sich gefälligst dem unterzuordnen hat, was die Mehrheitsgesellschaft von ihnen erwartet. Und dieser Begriff des Luftmenschen ist wiederum dann immer wieder auch von jüdischen Künstlern und Musikern wieder und wieder um- und umgedeutet worden und sich angeeignet worden, immer wieder aufs Neue. Und gerade auch in den letzten Jahren findet sich immer wieder ein Versuch, sich mit in solchen Begriffen oder in solchen Diskursen vielleicht eher, die mit solchen Fragen wie Heimat oder Heimatlosigkeit zu tun haben, findet sich in der jüdischen Popkultur oder in der Musik von jüdischen Künstlern immer wieder auch ein Versuch, ja, sich mit der Idee von solchen Zuschreibungen und dem Ausgeliefertsein solchen Zuschreibungen gegenüber auseinanderzusetzen und das zumindest in den Texten zu reflektieren und denen irgendwas entgegenzusetzen. Also ein ganz schönes Beispiel fand ich die Musik von The Long Decline, einer britischen Post-Punk-Band, die einen Song gemacht haben, der I'm a Jew heißt, wo der Sänger Kenny Wisdom letztendlich ja so eine Art Auseinandersetzung mit seinem jüdischen Background formuliert und darin eben beschreibt, wie solche Zuschreibungen funktionieren, denen er ausgesetzt ist, wie er permanent sozusagen zum Juden gemacht wird und sich damit auseinandersetzen muss. Und dem entgegensetzt ein schnodderiges I'm a Jew, fuck you, und sich sozusagen in dieser Geste des fuck you auch diese Form der radikalen Gegenwehr vielleicht auch findet, ne? Also sich sozusagen diesen Zuschreibungen nicht länger ausgeliefert sehen zu wollen, sondern dem etwas entgegenzusetzen, sei es nur ein fuck you.
Wurzellose Kosmopoliten von Luftmenschen, Golems und jüdischer Popkultur. Das ist der Titel des Buches, um das es hier geht. Und Jonas, du wirst am Donnerstag im Coney Island in Leipzig dieses Buch vorstellen. Wenn jetzt einige Hörerinnen und Hörer von Radio Korax neugierig geworden sind, was wird uns denn da am Donnerstag erwarten? Also was hast du dir da bei dieser Buchvorstellung vorgenommen?
Na, ich werde versuchen, so einen Querschnitt letztendlich zu bieten durch die jüdische Kulturgeschichte der letzten 100 Jahre circa und eben an bestimmten Motivketten zu versuchen zu zeigen, wie es eine gewisse Kontinuität in der Auseinandersetzung mit Formen des Antisemitismus gibt, auch wenn sich die Form des Antisemitismus selber natürlich gewandelt hat. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es trotzdem ja eine Kontinuität der Zuschreibungen, die damit verbunden sind. Gekoppelt werde ich das machen an viel Bildmaterial und Musikbeispiele, die ich mitbringe und spielen werde. Und danach kann man dann gerne noch über das ganze Thema weitersprechen und diskutieren.